Ich begrüße Paul Burkhardt, der uns direkt aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo Paul.
Hallo Matthias, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist und jetzt habe ich natürlich vor, dir einen Haufen Löcher in den Bauch zu fragen.
Das ist gut so.
Wie würdest du denn deinen Beruf in zwei Sätzen beschreiben?
Ach du Schande, in zwei Sätzen. Ich schreibe doch eigentlich viel, viel längere Sachen. Ich darf die Musik der Literatur zum Leben erwecken. Das ist ein Satz und ein zweiter wäre und habe sehr viel Spaß dabei.
Ja, das merkt man auch in deinen Produktionen, zu denen wir später noch kommen.
Ja.
Du hast viele verschiedene Funktionen bei dem, was du machst. Was machst du denn alles?
Ja, also das beginnt meistens schon mit dem Schreiben. Also die Hörspielskripte, die Dialogbücher verfasse meistens ich in meinen Produktionen. Und gehe dann über auch zur, wenn das erstmal fertig ist, meistens lektoriere ich das auch noch mal selber, habe es aber meistens lieber, wenn es noch jemand anders tut, dann mache ich die Koordination und die Aufnahmeleitung. Das heißt, ich rufe die Sprecher an, die wir dafür gewinnen wollen, vereinbare die Summe, den Termin, das Studio und so weiter. Dann bin ich meistens auch noch dabei für Regie und mache anschließend den Sprachschnitt. Und ganz selten mache ich noch das Sounddesign am Ende. Das heißt, manchmal mache ich noch Geräusche unter die fertigen Dialoge. Aber das nur bei einer Produktion. Den Rest überlasse ich dann den Leuten, die da noch mehr Erfahrung haben.
Ja. Passend zum Radio der Pädagogischen Hochschule bist du ja ursprünglich auf einem anderen Weg gewesen. Du wolltest nämlich Lehrer werden. Wie kam es, dass du dann doch den Weg zum Hörspielmachen eingeschlagen hast?
Naja, da muss ich ein klein bisschen ausholen. Also ich habe ja als Hobby-Hörspielmacher angefangen. Im Gegensatz zu sehr vielen anderen Produzenten, die jetzt gerade aktiv sind, bin ich kein Kassettenkind. Also Kassettenkinder sind ja die, die in der Kindheit ihre TKKGs und drei Fragezeichen und fünf Freunde und so weiter rauf und runter gehört haben. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Ich habe eher gelesen damals und erst mit 22 angefangen, Hörspiel zu hören. Das war so im Studium in Paderborn damals und dann stieß ich auf die Internetseite hörspielprojekt.de, wo man als Hobby Hörspiele machen kann. Jeder kauft sich ein Mikrofon und spricht zu Hause ein. Das wird dann geixt, nennt man das, wenn die Takes nicht im Dialog aufgenommen werden, sondern einzeln. Und dann habe ich das hobbymäßig betrieben. Ja, dann habe ich da ein paar Hörspiele gemacht und nebenbei mein Studium eben beendet, dann auch das Referendariat beendet. Und dann war ich in der Zwischenzeit natürlich aber auch auf allen möglichen Messen, weil ich Hörspiele dann sehr, sehr toll fand und war auf den Orkanus, auf der Hörspielarena, in Leipziger Buchmesse am Hörspielstand und so weiter und habe dann ein paar Kontakte geknüpft und in dieser Zeit, naja, und als ich dann mein Referendariat beendet hatte und meinen Abschluss in der Tasche hatte und sagte, ich ziehe jetzt aber nach Hamburg, weil meine damalige Freundin, mittlerweile Frau, hier auch wohnt und jetzt wohnen wir hier zusammen, wollte ich gerne in Hamburg auch sein, weil ich die Stadt sehr schön finde. Nur hier wollen natürlich sehr viele Leute wohnen und sehr viele Leute wollen hier auch Lehrer sein und da ist das gar nicht so leicht, eine Stelle zu bekommen.
Das sind Freiburg
wenn man
auch
nicht
so
gerne 3 Stunden Zug nach außerhalb fahren will und jeden Tag hier 3 Stunden hin und her pendelt. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, wenn nicht jetzt, dann probierst du es doch mal, Paul, mach's doch einfach mal. Jetzt hast du gerade keine Stelle, dann mach doch mal Selbstständigkeit. Vielleicht klappt's ja. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und seitdem bin ich dabei.
Du machst das ja nicht allein, sondern du hast einen Kompagnon. Aber da frage ich dich später noch was dazu. Wie aus einer Berufung ein Beruf werden kann, erfahren wir jetzt von Paul Burkhardt, Hörspielmacher und unser Gast hier im Freisprecher bei PH 88,4 auf Uni FM. Paul, was bedeutet das Hörspielmachen für dich?
Ja, das ich habe ja vorhin schon diesen schönen Satz gesagt und das finde ich eigentlich sehr passend. Hörspiel ist die Musik der Literatur. Das heißt, ich darf das, was ein Song übermitteln kann und was ein Buch auch kann, aber auf eine andere Weise, in Töne fassen. Und das ist anders als beim Hörbuch, wo nur ein Erzähler alles vorliest, das auch sehr schön sein kann und sehr gut machen kann. Aber Hörspiel ist doch eine ganz andere Ebene. Da haben wir noch die Geräusche, da haben wir die Musik, da haben wir die Effekte, wir haben die Dialoge, verschiedene Sprecher und so weiter. Und das, manche sagen Kino für die Ohren. Das ist dann für die Leute, die eher visuell geprägt sind. Ich habe selten Bilder im Kopf, wenn ich Hörspiele höre. Ich habe eher Gefühle, dass ich da tatsächlich auch selten, selbst zu meinen eigenen Figuren, habe ich keine Gesichter vor Augen. Das ist ganz spaßig eigentlich, weil ich oft gefragt werde, wie sieht denn der Wayne McLare eigentlich aus oder diese Figur, die du da geschrieben hast. Und ich sage, naja, der ist halt so irgendwie mittelgroß und ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist mir auch gar nicht wichtig, weil es im Hörspiel nicht wichtig ist. Das ist ja das Schöne am Hörspiel. Jeder kann sich die Figur selbst gestalten im Kopf. Und so hat jeder seine Traumfigur vor Augen. Und das muss man gar nicht kaputt machen, indem man sagt, ja, der hat eine Hakennase und blonde Haare, die sind gewellt und so weiter. Das ist auch fürs Hörspiel überhaupt nicht wichtig, weil niemand würde im Alltag sagen, na ja, guck mal hier, da ist dieser Typ mit der Hakennase und den gewellten Haaren und er trägt diese Lederjacke, die an der linken Ärmelseite ein Loch hat. Ja, also das gibt's ja im Alltag so nicht.
Ja,
außer bei Hörspielmachern, die neigen dazu. Tatsächlich, also gerade wenn ich am Telefon bin, dann neige ich dazu, alles möglich zu beschreiben. Einmal bin ich meiner Verlobten da im Telefon gewesen und bin so lang gelaufen und sagte, ah, pass mal auf, da ist doch so ein Zelt. Warte, ich muss um diese Baumgruppe herumgehen. Diese blöden Eichen, die sind im Weg. Ich habe dann selber gestaunt, dass ich so gesprochen habe. Aber es passiert von selbst.
Ja, das ist auch für viele Leute eben auch die Faszination, wie du schon sagtest, dass es sich jeder selber vorstellen kann. Und es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Büchern. Nichts ist schlimmer, als wenn das irgendwann verfilmt wird und das Ganze ein Gesicht bekommt. Und dann ist es nicht das, was man sich vorgestellt hat.
Ja, wobei man da auch entspannt sein muss, denke ich. Es ist nun mal ein anderes Medium und dann soll man lieber dankbar sein, dass zu diesem Buch, das man so sehr liebt, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder was weiß ich, die Verfilmung, dass da etwas anderes existiert. Und wenn es einem nicht gefällt, ja gut, dann hat man doch nichts verloren. Das Buch ist doch weiterhin da. Also ich habe schon oft so Sachen gelesen wie, ah, dieser Film hat mir das ganze Buch kaputt gemacht. Und das kann ich nicht verstehen, weil das Buch ist doch weiterhin da. Und man kann, wenn man es schon 100-mal gelesen hat, dieses Buch, dann wird es nicht schlechter dadurch, dass ein Film existiert.
Das ist wahrscheinlich genau das, was du meintest, ne? Je nachdem, wie visuell man denkt.
Ja.
Ist für die Leute, die sehr visuell geprägt sind, die entwickeln eine Vorstellung eines solchen Charakters. Und wenn sie dann eben was tatsächlich visuell vorgesetzt kriegen, dann sind sie unter Umständen enttäuscht.
Das kann sein, aber auch dann muss man davon trennen können. Es ist immer auch eine Adaption. Man kann Bücher nicht 1:1 adaptieren. Weder im Hörspielbereich noch im Filmbereich ist das möglich, weil es gibt so unsäglich lange erzählende Passagen, die im Film zum Beispiel innerhalb von 2 Sekunden abgedreht sind. Ja, dann hat man diese Landschaft, die auf 2 Seiten beschrieben sind, mit einem Kameraschwenk von 3 Sekunden fertig.
Ja,
was soll man denn dann da 3 und so weiter? Ja, also da muss man natürlich das ändern. Das ist ja auch so. Aber das ist im Hörspiel dann auch schwierig. Es gibt ja auch Produktionen zum Beispiel von Kai Meier. Die Bücher, die werden ja auch vertont. Und da gefallen mir auch nicht alle Versionen von. Ich hätte manche Sachen anders gemacht, aber gerade wenn viele Erzählerpassagen sind und Charaktere einzeln herumlaufen. Das ist das Schlimmste bei einer Buchadaption, wenn die Charaktere im Buch alleine irgendwo langlaufen.
Das
Weil man braucht immer einen Dialogpartner im Hörspiel.
Ja, das ist
wohl wahr. Oder dieser Charakter läuft lang und sagt, oh nein, ich muss jetzt hier langlaufen. Ah, diese Baumkuppe ist im Weg. Oh nein, ich bin gestolpert. Oh nein, ich habe mein Knie aufgeschürft. Und dann fangen wir an mit Tonstudio Braun Dialogen.
Oh ja.
Damals bei John Sinclair.
Kenne ich sehr wohl. Aber die neue Version ist dafür umso mehr.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wobei ich auch die alten also sehr lustig finde, muss man sagen.
Das stimmt, das hat schon wieder fast Comedy-Charakter.
Ja.
Paul, wenn ich dich bei einer Produktion begleite, also ich würde dir jetzt während der Produktion quasi immer irgendwo im Zimmer sein und dir einfach mal über die Schulter schauen. Wie läuft so eine Hörspielproduktion eigentlich ab?
Ja, das ist ein größtenteils sehr einsamer Beruf und meistens sitzt man alleine irgendwo rum. Also heute würdest du mich zum Beispiel hier am Oehlendorfer See sehen. Ich schreibe gerade Wayne McLaren 8, das Skript fertig. Die letzten Sätze müssen noch geschrieben werden. Und dann schnappe ich mir mein Fahrrad, meine Decke und fahre zum See, der hier ist. Und man hört vielleicht die Hunde im Hintergrund. Die Hundehalter laufen hier gerne lang. Aber ich kann hier dann im Freien sein. Das ist der Vorteil beim Schreiben. Ja, man ist ja dank Laptop und Akku sehr frei und muss nicht irgendwo an einem Schreibtisch sitzen. Und mir tut's gut, wenn ich an der frischen Luft sitze, habe ich festgestellt. Und je unbequemer ich sitze, desto besser kann ich schreiben. Es gibt nichts Gefährlicheres als eine Couch, wenn ich schreiben will, weil ich dann irgendwann müde werde und versacke und so weiter. Aber ein harter Fußboden und eine strahlende Sonne, die auf mich niederknüppelt, wo ich immer dann weglaufen muss und die Decke weiterziehen muss, um im Schatten zu bleiben, das hilft mir. So, also heute würdest du mich hier am See sehen. Das ist beim Schreiben der Fall. Manchmal schreibe ich auch zu Hause, weil es regnet ja auch ab und zu. Und dieses Freiluftbüro, das ich hier habe, ist nun mal nicht wassergeschützt. Leider.
Leider.
Ansonsten natürlich auch im Tonstudio, wenn ich dann Regie führe. Also da würden wir dann, ich muss leider zugeben, also es wird häufig geixt. Also Xen ist ja die Form, wenn die Dialoge einzeln aufgenommen werden. Die Menschen sitzen nicht beisammen, hören sich nicht gegenseitig, sondern stellen sich das Gegenüber, ihren Dialogpartner vor. Das ist oft so. Bei Twilight Mystery zum Beispiel haben wir die Chance geschafft, also bekommen, das im Ensemble aufzunehmen. Was aber bei Profisprechern echt eine schwierige Sache ist, wenn man das teilweise 6, 7, 8 Monate im Voraus vereinbaren muss im Termin. Weil alle gleichzeitig Zeit haben müssen und die sind meistens sehr ausgebucht. Also das ist dann schwierig.
Ja.
Aber ansonsten bin ich dann im Tonstudio und du sitzt dann hinter mir, während ich da am Knopf sitze und den Leuten sage, So, jetzt nochmal in gut, bitte. was ich noch niemals gemacht habe. Ich würde es unfassbar gerne tun, aber die Leute sind nun mal gut und dann kann man das gar nicht bringen, höchstens im Spaß. Ja? Ich habe mir immer vorgenommen, diesen Satz mal zu sagen, aber ich es geht nicht, es passte nie. Und selbst wenn es mal passen würde, würde ich es nicht tun, weil es gemein wäre.
Aber ebenso, ja, das war wunderbar, das machen wir gleich nochmal.
Genau, ja. Jetzt noch einmal für den Groove ist so ein Satz, den ich gerne mache. Weil ich gerne auch mal zwei Takes, also ein Satz ist ein Take. Ja, und davon nehme ich immer gerne zwei Versionen auf, falls dann doch mal eine Unsauberkeit dabei ist. Wenn ein schwieriges Wort dabei ist, ein chemischer Fachbegriff und so weiter, wo sich Leute leicht verhaspeln, aber sonst schön betonen, dann kann man schön einzelne Wörter in verschiedene, in den ersten Take hinein schneiden. Das ist ja relativ einfach. Das nennt man dann die 2 aus der 1 und die 1 aus der 4 und so weiter. Und das ist immer von Vorteil, wenn man mehrere Versionen hat. Weil manchmal hört man auch so eine leichte Unsauberkeit nicht heraus, was man aber nachher, wenn man die ganzen Kompressoren auf die Stimme tut, und dann sind wir schon beim nächsten Teil, dem Sprachschnitt, dann hört man erstmal, was da alles im Hintergrund eigentlich ist, ob da gerade geschmatzt wurde, weil vielleicht Milchkaffee vorher getrunken wurde, und dann hört man diese schmatzigen Geräusche auch mitten im Wort, was ich dann herausschneiden muss. Das sind so Aufgaben, und dann füge ich diese einzelnen Wörter zu Dialogen zusammen, und das schicke ich dann in den meisten Fällen an meinen Kollegen, den Tom Steinbrecher, der Sounddesigner ist und Musiker. Und der macht dann aus diesem fertigen Dialog, den ich dann gemacht habe für diese ganzen Szenen, der macht dann das fertige Hörspiel daraus. Der macht dann die Hall-Effekte, der macht dann, da könntest du also zu ihm hingehen, um bei ihm zu schauen, hinter Brücken. Und er macht dann den Raumhall zum Beispiel. Sind sie gerade in der Höhle, in der Kathedrale oder eben in der Gummizelle? Ja, links, rechts, das Panning nennt man das dann. Und natürlich die ganzen Atmos. Ja, also hier am See zum Beispiel wäre das ein leichter Wind, Vögelgezwitscher, ein paar Enten, die da fliegen, ab und zu ist hier nur Hubschrauber, der mich sehr nervt. Und solche Sachen. Ja, also sowas fügt man dann einzeln zusammen. Ja, also da hat man Soundbibliotheken mit, ich habe selber, glaube ich, 400-500 Gigabyte an Geräuschen. Nur Geräusche. Das sind dann Türen, Atmos im Wind und so weiter. Und das fügt man dann zusammen und baut sich seine entsprechende Szenerie.
Wirklich auch, also wie soll man sagen, ja, das ist ein sehr, sehr kreativer Prozess, ne?
Ja, also man kann ja alles verändern. Und ja. Sobald man, selbst wenn man hier diese Atmo nimmt, nehmen wir diesen See, ne, mit den Vögeln, mit den Enten, mit den Hunden da im Hintergrund, ab und zu der Hubschrauber. Das klingt alles sehr idyllisch, aber wenn man eine düstere, dumpfe Musik darunter legt, so ein Dum-Dum, Dum-Dum im Hintergrund, hat das plötzlich was ganz anderes. Also man kann auch fertige Szenen nochmal komplett kippen, indem man nachher die Musik noch drunter legt, die möglichst leise ist, möglichst nicht zu bemerken. Mhm. Ja, also der Hörer soll eigentlich gar nicht sagen, oh, jetzt kommt Musik, sondern das soll so schleichend sein. Eben auch die beim Film, dass man eigentlich eher auf das Bild und die Action achtet, als darauf, dass jetzt gerade da ein ganzes Orchester dir gerade was vorspielt.
Das ist ja die hohe Kunst auch, ne? An der Filmmusik, ja. Wie wird sie eingesetzt oder eben an der Hörspielmusik. Aufdringlich, ja. Darf sie nicht sein, sie darf es nicht zuwalzen. Ja? Aber genau. Unterschwellig, unser Unterbewusstsein wird angerührt. Der berühmte dumpfe Ton, der bei John Sinclair immer kommt, bevor irgendwo das nächste Monster um die Ecke rennt.
Genau. Ja. Oder die Geigen, die bei Hitchcock.
Ja, hervorragend, hervorragend.
Wo genau weiß, jetzt nicht die Tür öffnen, bitte nicht, aber sie macht es natürlich doch.
Ja, selbstverständlich.
Aber der Hörer weiß es schon und ihm graut davor.
Aber man kann spielen damit, dass er es weiß, ne? Was magst du denn bei einer Produktion? Das ist ja jetzt sehr viel, was du mir beschrieben hast, was du alles machst. Was machst du denn am liebsten? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das ist die Phase, da habe ich immer am meisten Spaß oder am meisten kann ich mich ausleben?
Ich würde sagen, das Schreiben. Also ja, das Schreiben ist es. Also wenn man aus dem Nichts sich diese im Grunde fertigen Szenen sich schon überlegt und dann das eben auch schreibt. Ich schreibe ja nicht nur die Sätze, die die Charaktere sagen, ich schreibe auch die Geräusche drunter. Ja, also ein Hund kommt bellend vorbei, zerrt an der Hose, wird dann weggetreten, jault dabei, fliegt gegen einen Baum oder was weiß. Das ist jetzt ein sehr brutales Beispiel, das muss ja so nicht passieren. Aber genau sowas schreibe ich auch rein. Also das ist wichtig, weil die Charaktere natürlich entsprechend wissen müssen, was passiert da eigentlich. Dann lesen sie also auch diese Soundanweisung und wissen, aha, ich muss hier so einen harten Tritt noch machen. Sein. Ja. Das ist dann wichtig, weil wenn man nur dieses Trittgeräusch hat, einen jaulenden Hund, dann weiß man nicht, wer hat denn gerade getreten. Und deswegen, weil ich ihm alles quasi schon vorwegnehme, ist das Schreiben, glaube ich, der Prozess, wo ich die meiste Freude drin habe, ja.
Da entstehen die ganzen Welten, ne?
Mhm.
Gibt es ein Hörspiel, was dich ganz besonders beeinflusst hat, Paul? Darf auch ein eigenes sein.
Nee, tatsächlich, da können wir gleich drüber reden. Aber wenn mich etwas beeinflusst hat, dann sind das sogar 79 Hörspiele. Und das ist die Reihe um Professor Dr. Dr. Van Dusen.
Ich fasse es nicht, kenne ich auch.
Ja, natürlich. Also Michael Kosa ist ja ein Hörspielskript-Gott für mich. Das ist sensationell, dieser Sprachwitz, der da drin ist. Ja. Und diese gute Recherche auch immer. Und das ist einfach göttlich. Also ich höre das immer und immer wieder, auch zum Einschlafen, nur dass ich dabei selten einschlafe, weil ich dann doch die Fälle so sehr lieb gewonnen habe, dass ich sie erst anhöre. Also Professor Van Dusen und auch im Grunde auch die anderen Sachen von Michael Kosa, wie Jonas der letzte Detektiv oder Cocktail für zwei. Ja. Ja. Das sind so Sachen, wo ich denke, das ist Hörspielkunst. Es muss nicht immer Action sein. Es muss nicht immer wie bei John Sinclair darauf hinauslaufen, dass eine entblößte Männerbrust das Ende des Dämons ne, aufzeigt. Nur zur Info für die, die es nicht kennen, er hat dann so ein Silberkreuz und muss dann die vier Erzengel anrufen und dann gibt es Strahlen und der Dämon stirbt. Ja. So, das ist halt in fast jedem Hörspiel dann so. Das muss nicht immer sein. Es können einfach mal entspannte Dialoge sein, wo aus irgendeinem Grund, ist jetzt mal aufgefallen beim Hören, die nennen sich in jedem Satz beim Namen an.
Ja.
Ach, mein lieber Hedge, das müssen Sie doch wissen. Ja, Professor, Hedge, ich bitte Sie. Ja. Nein, Professor, Und immer wie, also wirklich in jedem Satz, ich weiß gar nicht warum. Und eine sehr schöne Besonderheit, und das habe ich sonst nirgendwo jemals gehört, ist, dass es gibt ja den Erzähler, den Ich-Erzähler, den Hutchinson Hedge, und der hat zwischendurch so beschreibende Parts. Und es ist oft so, dass die Charaktere nach diesem Erzählerpart auf diesen Erzähler Bezug nehmen. Also Professor Van Dusen berichtigt zum Beispiel teilweise den Hedge, obwohl das in dieser Szene gar nicht sinnvoll ist, weil er im Grunde aus der Zukunft heraus was berichtet und so weiter. Und das ist so ein Kniff, der ganz subtil vonstatten geht und den ich auch erst, glaube ich, nach 10, 5 Folgen überhaupt bemerkt habe, aber immer wieder zum Schmunzeln finde.
Paul, wenn ich richtig weiß, ist die Hörspielreihe Wayne McLare dein erstes Werk. Welche Bedeutung hat Wayne McLare für dich?
Wayne McLare ist das, was ich in Hörspielen immer gesucht habe, aber nie gefunden habe. Also ich habe immer eine Abenteuerreihe gesucht mit einem witzigen Helden, der aber nicht unbedingt so ein strahlender Ritter sein muss, sondern auch mal ein Dieb sein darf. Ja, also ich finde solche Charaktere immer deutlich interessanter, die so halb im Schatten sind. Im Grunde sind sie gut, aber sie tun mal ein bisschen was Böses. Ein bisschen wie bei Guardians of the Galaxy derzeit. Und das habe ich einfach nirgendwo gehört. Es gab sowas nicht. Es gibt zwar ein paar Serien mit wenigen Folgen, wo Diebe drin auch fortkommen. Also wir haben eben schon gesagt, Cocktail für zwei von Michael Kosa. Da gibt es 8 Folgen, wo dieses Gaunerpaar Felix und Cora ihre Coups durchziehen. Die sind auch sehr, sehr schön, aber eben nur 8 Folgen. Dann gab es noch Hercule Flambeau, ein Ableger der Serie Pater Brown, wo Hercule Flambeau, der Meisterdieb, ein paar Fälle macht. Aber ganz ehrlich, der stolperte da eher von einer Falle in die nächste, als dass er ein Meisterdieb wäre. Also das hat mir auch nicht so gefallen. Also habe ich irgendwas Eigenes machen wollen, weil ich dachte, wenn ich diese Hörspiele, die ich im Kopf habe, hören will, dann muss ich sie wohl selber machen, weil es gibt sie nicht. Und dann habe ich Wayne McLare gemacht. Und das habe ich dann eben in dieser viktorianischen Zeit angesiedelt, 1889. Dachte mir, auch ein bisschen Steampunk könnte man auch noch reinbringen. Das heißt, ich habe da so eine Sekte reingebaut, die Mechanisten, die Maschinen anbeten und eben all das, was ich in anderen Sachen gesucht und nicht gefunden habe.
Ja, die Steampunk-Elemente, die Steampunk-Elemente bei Wayne McLare, die haben mir auch sehr gefallen. Ich bin großer Steampunk-Fan, muss ich an dieser Stelle bekennen.
Ist schön.
Ja, genau. Und ich mag natürlich dieses Jules Verne-mäßige, ne, alles Dampf und auch diese
die Dampfdroschke von Aidan Quinn.
Ja, hervorragend, ganz hervorragend. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, weil sonst tatsächlich uns die Zeit davon rennt. So schade ist es. Wir können
ich rede zu viel, tut mir leid.
Paul, unter vielen anderen Produktionen bist du auch bei der Produktion der Hörspielserie Offenbarung 23 beteiligt. Die hat es mittlerweile meiner Erkenntnis nach bis Folge 75 gebracht. Gibt es also auch schon eine ganze Weile. Hier geht es um Verschwörungstheorien und du schreibst dort auch ganze Folgen als Autor. Was fasziniert dich an der Thematik der Verschwörungstheorien?
Verschwörungstheorien gibt es ein paar ganz interessante Sachen, was wir auch im Bereich Lebensmittel haben. Also das ist schon ganz interessant. Also wie viel Zucker ist wirklich in unseren Lebensmitteln enthalten, wo wir gar keinen Zucker erwarten? Warum ist in dieser Tiefkühlpizza plötzlich 3% Zuckeranteil? Welchen Sinn hat das denn? Und solche Sachen, also versteckte Dickmacher, das ist ein Fall zum Beispiel, den ich dafür mal recherchieren durfte. Da muss man manchmal schon schauen. Also man muss echt wie in der Wissenschaft an der Uni alles hinterfragen. und nicht für bare Münze nehmen, denn man wird häufig tatsächlich betrogen. Das habe ich dadurch gelernt. Und es sind natürlich dann spannende Fälle, die man machen kann. Wir haben ja diesen Hacker T-Rex, der alles Mögliche hacken kann, weil er so gut darin ist. Und dann immer von Fall zu Fall, also in jeder Folge gibt es ja eine neue Verschwörungstheorie, die dann aufgearbeitet wird, dann gibt es Expertengespräche und man erfährt wirklich sehr viel. Es ist ein Infotainment, würde ich mal sagen.
Deine momentan oder eure aktuellste Hörspielreihe ist Twilight Mysteries. Die hast du eben auch mit Tom Steinbrecher zusammen produziert und seit 2016 gibt es sie zu kaufen. Momentan liegen 4 Folgen vor.
6 sogar.
Ja, es geht wieder um Themen, die mit Wissenschaft und Logik allein nicht erklärbar sind. Reizt dich besonders das Mysteriöse und Fantastische?
Das Fantastische auf jeden Fall und das Mysteriöse sowieso. Denn was ist spannender als das Unbekannte? Also wenn man sich auch vor irgendetwas fürchtet und sich fragt, was ist denn Angst, wovor habe ich Angst, dann ist es immer das, was wir nicht kennen. Sobald wir wissen, dieses Wesen, das ist ein Vampir und wir können da einen Pflock nehmen und ein bisschen Silbermunition, dann ist es schon vorbei mit der Angst, weil man dann etwas hat, womit man gegen etwas vorgehen kann. Wenn man aber nicht weiß, was es ist, und das ist bei Twilight Mysteries häufig der Fall, dass die sagen, das könnte das sein, wir wissen es nicht genau, dann ist es spannend. Und bei Twilight Mysteries ist das Besondere, dass wir da eben diese Ensembleaufnahmen machen konnten. Mit Tanja Kahana, Kim Hasper und Marc Schülert in den 3 Hauptrollen. Und die Skripte sind auch daraufhin geschrieben worden, dass sie eben fast immer zu dritt irgendwo rumlaufen. Also das ist für Ensembleaufnahmen hin gleich von Anfang an konzipiert worden. Und ab und zu haben wir noch ein paar Gastsprecher dann eben auch noch ins Studio mit reingesteckt zu denen, sodass sich da eine ganz eigene Dynamik entwickelt zwischen den 3 Hauptcharakteren. Und wir sind sehr begeistert davon, dass die zusammen so wunderbar gespielt haben. Und ich denke, das kann man auch raushören, wenn man möchte.
Was fasziniert dich denn besonders am selber Sprechen und dem Spielen von Hörspielfiguren?
Dazu muss ich jetzt sagen, dass ich gar nicht so viel spreche. Also hier und da mal eine Nebenfigur und bei Wayne McLare eben die Hauptfigur, die ich mir dann quasi auch auf den Leib schreibe. Was das Ganze sehr einfach macht, weil ich dann genau weiß, wie kann ich das denn überhaupt sprechen? Es gibt ja so ein paar schwierige Teile beim Sprechen, wie vieles Brüllen und so weiter. Und ich kann quasi meine eigenen Probleme umgehen, direkt bei der Skriptproduktion. Sprechen ist eine sehr faszinierende Sache. Es ist ja Theater ohne Bild. Also man muss etwas rüberbringen, was viele im Alltag gar nicht tun. Also die meisten, achte mal darauf, wie Menschen im Alltag miteinander sprechen. Die sind meistens sehr monoton und haben meistens so eine Erzählweise, egal ob sie gerade was Spannendes erzählen oder gelangweilt sind und so weiter. Man muss beim Hörspiel sprechen, man muss erstmal overacten, also völlig übertreiben beim Sprechen und dann das Ganze auf ein Maß runternehmen, das noch authentisch wirkt, aber gleichzeitig die Emotionen hinüber transportiert.
Das hört sich nach einer Gratwanderung an, so ein bisschen. Ne?
Ja, das genau ist auch gar nicht so leicht.
Ja.
Ich versuche mein Bestes.
Gibt es Figuren, mit denen du dich ganz besonders verbunden fühlst? Also sowohl beim Schreiben wie beim Sprechen?
Nun ja, Wayne McLare ist mein Baby, das muss ich mal frei heraus zugeben. Und der McLare ist mir natürlich sehr ans Herz gewachsen. Da arbeite ich auch schon seit 2010 schreibe ich daran. Ne, damals noch beim Hörspielprojekt. Jetzt gibt's ja diese Maritim-Fassung, wo mittlerweile auch schon 3 Folgen erschienen sind. Also das ehemalige Hobbyprojekt ist jetzt kommerzialisiert worden, komplett neu produziert worden. Und da hänge ich natürlich sehr dran. Weil es eben genau das ist, was ich übergesucht habe und nie gefunden habe. Vielleicht habe ich einfach einen sehr speziellen Geschmack, das weiß ich jetzt nicht. Ja, also ansonsten gibt es natürlich die bei Twilight Mysteries zum Beispiel mag ich tatsächlich die Nina auch sehr gerne. Diese freche Powerfrau, die Türen eintritt, wobei die Herren der Schöpfung daneben stehen und das eben nicht können. Und immer einen frechen Spruch auf der Lippe hat und das ist einfach sehr spaßig auch zu schreiben. Ja, also so jemanden, der immer einfach, auch wenn er daneben liegt, trotzdem nochmal eine Schippe drauflegt. Das sind einfach Figuren, die einem zum Lachen bringen und zum Schmunzeln bringen, auch wenn das im Alltag natürlich Unsinn ist, aber warum kann man sich das denn nicht mal gönnen? Es gibt immer so eine freche Seite, wo man einfach mal einen Spruch drücken möchte, aber es nicht tut, weil es ist ja nicht gesellschaftlich konform und naja. Aber im Hörspiel kann man das mal ausleben, auch als Autor.
Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Katie aus Wayne McLare, die Wirtshaustochter.
Zum Beispiel, genau.
Die ist jetzt weniger vulgär, aber
frech. Wie die Nina aus Twilight Mysteries, die Tanja Kahana, eine meiner Lieblingssprecherinnen. Also die beide Rollen werden von ihr verkörpert.
Du hast gemeinsam mit dem Musiker Tom Steinbrecher das Label Steinhart gegründet. Wir hatten es vorher schon ein paar Mal anklingen lassen. Ja. Auf welche Produktionen dürfen sich denn die Hörspielfans in Deutschland in diesem Jahr oder eventuell auch in an den nächsten Jahren freuen, aus eurer Küche sozusagen?
Ja, also da sind zum einen natürlich die Twilight Mysteries Geschichten, die noch lange nicht abgeschlossen sind. Das ist auch unser größtes Ding eigentlich, dass wir wirklich gemeinsam auch schreiben. Ansonsten haben wir bei Steinhardt auch unsere Eigenproduktion. Das heißt, Ray McLair, wo ich die meiste Arbeit mache, Tom mir aber zur Seite steht und das Mastering übernimmt und das Ganze in ein wohlgefälliges Klangbild umformt. Andi Maisfeld, eine wunderbare Kinderhörspielserie, die Tom produziert, wo ich ab und zu lektoriere und ein bisschen hier und da mal beim Text mithelfe. Wir haben Scotland Yard, also die größten Fälle von Scotland Yard. Die gab es mal bei Maritim mit 24 Folgen. Seit Februar dieses Jahres, glaube ich, ging es los mit der Wilshire-Affäre. Kommen einige Folgen und teilweise sind die von uns.
Die sind von euch teilweise? Gibt's
teilweise.
Nicht.
Also zum Beispiel die Wilshire-Affäre, die Nummer 25, die jetzt rauskam, die habe ich dann auch geschrieben und mit Tom produziert. Und die dann wird immer eins übersprungen. Da macht ein anderes Team, wird die 26 haben. Wir haben dann die 27, die 29 und die 31. Sofern okay. Da nicht was gedreht wird. Also das ist mein letzter Informationsstand. Also ich produziere diese Hörspiele und wie die vermarktet werden und in welcher Reihenfolge die rauskommen, das liegt dann letztendlich dann doch beim Vertrieb. Und das ist dann Maritim in diesem Fall.
Damit ist leider der heutige Freisprecher bereits wieder am Ende. Ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen und würde dir vor allem natürlich gerne über die Schulter schauen, wenn du gerade Wayne McLair die 8. Folge schreibst. Ich kann es nämlich kaum erwarten.
Das ist gar nicht so spannend, beim Schreiben zuzusehen.
Na, das wahrscheinlich weniger. Ich würde es gerne lesen. Ja. Du, ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen, also euch beiden, versteht sich.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und so viel reden durfte. Ich hoffe, es war nicht zu viel.
Wenn ihr mehr über Paul Burkhardt und seine Hörspielproduktion erfahren wollt, könnt ihr das auf seiner Homepage www.paulburkhardt.de tun. Von dir wird man noch viel hören.